Herzlich willkommen in meinem Würdeweib-Podcast. Der Podcast, der die feminine Würde spürbar macht und sich explizit an Frauen richtet. Heute habe ich aber einen Mann zu Gast. Uwen Schneider ist Kulturanthropologe und Paartherapeut. Und wir kennen uns seit etwa 5 Jahren. Es ist ein sehr ehrliches Gespräch zwischen Mann und Frau rund um die Frage, wie können wir patriarchale Strukturen verändern? Uwen spricht sehr ehrlich über seine eigene Scham als Mann und den Prozess des Begreifens. Uwen hat sehr ehrlich darüber gesprochen, wie er durch die Debatte rund um Colleen Fernandes und dass sich immer mehr Männer online offiziell positioniert haben rund um patriarchale Gewalt an Frauen, was dieser Prozess mit ihm gemacht hat und wie er verstanden hat, dass er auf einer tieferen Ebene doch gemerkt hat, so richtig verstanden hatte er es vorher nicht. Dieses Gespräch ist sehr ehrlich, es ist sehr spontan, es ist sehr frei. Wir haben die Inhalte nicht geplant. Das heißt, wenn wir bestimmte Themen anschneiden, kann man darüber natürlich noch endlos reden. Wir wissen, dass das ein Fass ohne Boden ist. Wir haben den Versuch gestartet, ein ehrliches Gespräch zwischen Mann und Frau zum Thema Würde und Integrität zu gestalten. Und ich wünsche dir wertvolle Erkenntnisse beim Lauschen und vielleicht auch ein paar Impulse, die du in deinem Leben umsetzen kannst. An dieser Stelle sei nochmal gesagt, dass das Interview von Ruf und mir leider eine sehr schlechte Audioqualität hat. Bei mir krähen die ganze Zeit im Hintergrund Hähne, passend zum Thema. Bei Rufen knackst ein Stuhl. Wir hatten in der Einstellung unseres Podcasts leider etwas falsch eingestellt, weshalb die Audioqualität nicht so ohrengeeignet ist. Das heißt, wenn du diese Podcast-Folge mit Kopfhörern hörst, bitte ich dich jetzt schon um Vergebung für diese Knackserei. Das Interview ist aber zu gut, um es nicht zu nehmen. Es sei hier nur vorweg gesagt, Audioqualität sind wir uns bewusst, machen wir das nächste Mal anders. Der erste Mann in meinem Podcast, Uwen Schneider. Ich hoffe, du fühlst dich geehrt.
Ich fühle mich sehr geehrt, Marietta. Danke, dass ich da sein darf und dass du mich einlädst.
Ich fühle mich auch sehr geehrt. Magst du dich vielleicht noch mal vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen? Ich habe es ja in der Anmoderation schon gesagt, woher wir uns kennen, aber einfach noch mal mit deinen Worten, was machst du, worin forschst du, wer bist du?
Ja, also ich bin Uwen. Ich sehe mich als frei forschenden Kulturanthropologen, weil ich habe einen prähistorischen Hintergrund, wie wir alle, aber damit meine ich ein prähistorisches Studium als Hintergrund, ja. Aber arbeiten tatsächlich tue ich als Paartherapeut, weil ich mich dem verschrieben habe, zu schauen, was wir als Spezies tatsächlich brauchen, aus prähistorischer Herleitung, für unser Nervensystem, für unseres wirkliches Bindungsgefühl, um uns miteinander verbunden zu fühlen. Mhm. Ja, also ich arbeite als Paartherapeut in Leipzig. Und nebenher forsche ich an meinen wilden kulturanthropologischen Thesen. Ja.
Ich liebe diese Kombination. Mhm. Wir kennen uns jetzt, glaube ich, seit 5 Jahren oder 6 Jahren und haben ja auch schon so einige Gespräche über diese Thematik geführt. Als wir uns entschlossen haben, diesen Podcast hier miteinander aufzunehmen, da würde ich gleich mal so ein bisschen zu diesem Punkt kommen, wo wir beide da standen. Also die ganze Debatte, die Epstein-Files, die rauskommen, die Geschichte um Colleen Fernandes und immer mehr, dass online eben sichtbar wird, ey, hier läuft was absolut schief, auch hinter den Kulissen, was zur Folge hat, dass sich auch immer mehr Männer positionieren. Und du hast zu mir einen Satz gesagt, also ich weiß nicht mehr, was genau die Worte sahen, aber das hat mich zutiefst berührt. Du hast gesagt, mir wird jetzt erst so wirklich tief klar, wie das Ausmaß ist der Angst, die Frauen vor Männern haben, was das eigentlich bedeutet. Das hat mich sehr berührt. Magst du diesen Prozess nochmal so für uns beschreiben, was da passiert in dir?
Ja, also tatsächlich ist das wie so ein wirkliches Erwachen in mir, wie so ein Aha-Moment gewesen oder ein Aha-Prozess gewesen, dass ich einfach natürlich, wie viele von uns über die Medien, Social Media und so weiter, überhaupt jetzt angestoßen durch diesen Colleen Fernandes-Prozess, nochmal aufmerksam gemacht wurden auf einfach strukturelle Gewalt in Richtung Mann, Richtung Frau. Ja? Und das ist nichts Neues. Und natürlich, ich nehme mich als sehr bewussten Menschen wahr, als nicht unbedingt feministisch, weil ich mit allen Gruppierungen und Klassifizierungen generell Schwierigkeiten habe. Aber grundsätzlich würde man mich da in dieser Ecke sehen. Ja, also ich bin sehr auf Augenhöhe und ja, wie auch immer man das beschreiben möchte. Jetzt habe ich selbst gemerkt, spannend, eine Positionierung da fällt mir selber schwer. Und es gibt da wie so etwas, was mich zurückhält. Und dann wurde ich neugierig, weil ich arbeite mit Paaren. Natürlich gibt es häufig da auch Themen von entweder ganz verkappter oder offener Gewalt zwischen den Paaren bei mir, die ich seit 15 Jahren begleite. Und ich trete in Social Media auf mit Thesen zu wahrer Verbindung, Augenhöhe, erfüllter Beziehung und so weiter. Und habe gemerkt, warum fällt es mir so schwer, da tatsächlich Stellung zu beziehen? Wo ich mich eigentlich selbst wahrnehme als jemand, der total auf Geschlechterverständigung aus ist, auf Augenhöhe aus ist, auf Respekt, Akzeptanz und so weiter. Und da habe ich gemerkt, da ist eine riesen Scham drin versteckt. Und auch jetzt, also ich habe einen riesen Respekt, jetzt da live drüber zu sprechen, ja, weil ich will mich dann nicht in die Nesseln setzen. Und gleichzeitig ist eine Scham da, wenn mir bewusst wird, was erst jetzt die letzten Wochen passiert ist, wie stark da doch meine Zurückhaltung ist.
Ja.
Und wenn ich dann sehe, wie viele Männer darauf reagieren, wie viele Männer darauf reagieren mit, natürlich gibt es die, die komplett abweisend sind und voll die Trolle sind letztendlich, ja. Aber auch wie schwer es letztendlich fällt, für vielen Männern oder auch in Männerkreisen da darüber zu sprechen, wie schnell da eine Abwehr kommt, ja.
Ja?
Oder ein von, naja, ich bin ja nicht so, dieses typische Not All Men-Ding, ja. Da müssen wir drüber sprechen und da möchte ich mich tatsächlich dir, Marietta, aussetzen, ja, weil ich weiß, du bist da sehr direkt und vielleicht kommen wir da der Sache ein bisschen näher. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und ich habe ein paar steile Thesen, natürlich aus meiner Selbsterfahrung, was da los sein kann, weshalb es vor allem Männern so schwerfällt, überhaupt das Ausmaß zu begreifen. Und das, wenn überhaupt, erst jetzt zu begreifen, wo es so in your face deutlich wird. So.
Ja. Also auf diese Thesen bin ich gespannt. Ich weiß von denen nichts. Cool. Aber da möchte ich jetzt mal einhaken vorher. Wieso jetzt, wo es deutlich wird, in your face? Wieso ist es jetzt erst deutlich? Das ist, glaube ich, ein Punkt, den sich viele Frauen fragen. Hä, wir reden doch eigentlich gefühlt schon immer, ist doch alle klar. Wieso ist es jetzt erst deutlich? Why?
Also ich glaube, es gibt schon immer sowas wie, ich nenne es mal ein Verständnis davon, ja, dass Frauen gefährdeter sind oder generell auch einfach mehr Gewalt erfahren, ja, geschlechtsspezifische Gewalt erfahren. Dafür gibt es ein Verständnis bei Männern, aber wenn sie nicht direkt oder ihr Umfeld nicht direkt betroffen war, tatsächlich keine Empathie. Und das ist ein etwas, was ich bei mir jetzt feststellen konnte. Es gibt einen Unterschied zwischen, ich kenne das, da gibt's was. Und wenn damit jemand mir entgegenkommt, dann kann ich dem begegnen. Oder ein echtes, ich erlebe das somatisch selbst. Ja, weil ich entweder betroffen bin oder jemand selbst in meinem Umfeld so stark davon betroffen war, dass das quasi auf mich überschwappt. Und dieses Letztere hatte ich nicht. Ich muss eingestehen, ich hatte ein Verständnis, ich hatte eine Ideologie, ich hatte ein Selbstbild von, ja, ich bin da total der Frauenförderer. Aber ich hatte keine echte Empathie, was es bedeutet, als Frau in dieser Gesellschaft zu leben.
Und wo kam die jetzt her?
Die kam dadurch, dass ich mich selbst durch meine Integrität herausgefordert gefühlt habe, Farbe zu bekennen und damit öffentlich aufzutreten.
Weil viele Männer sich positioniert haben und du hast gemerkt, da ist ein Widerstand. Bist du ein bisschen, hast du in dir selber geforscht. Okay.
Genau. Und ich sehe quasi die Notwendigkeit, mich zu positionieren. Mhm. Und das möchte ich auch gleich aufrufen. Ja, also da liegt ein Schlüssel drin, um dem zu begegnen, dass Männer was machen und nicht jetzt Frauen jetzt diese Situational Awareness oder so kreieren. Das ist auch alles wichtig. Aber natürlich können wir das Problem nur angehen, wenn die Männer etwas tun. Ja? Und da habe ich für mich eine Notwendigkeit erkannt und gleichzeitig gemerkt, oh, da zieht, da ist was, was es zurückzieht. Und dafür braucht es die Auseinandersetzung mit der Empathie. Und erst dann geht das wirklich. Ich muss das als einen Teil von mir betrachten. Ich muss Gewalt an Frauen als einen Teil in mir betrachten, um echt Stellung dazu beziehen zu können. Sonst ist das alles nur entweder eine Mache oder eine Vermeidung oder so ein Ja-Ja. Ja?
Das, was dich da zurückzieht, also du sagst, du musst dich positionieren, da gibt es einen Druck, du möchtest auch integer sein, du hast einen Anspruch. Mhm. Was zieht dich da zurück? Was ist das?
Mhm. Es ist eine gute Frage. Man könnte, glaube ich, oberflächlich sagen, es ist so ein Harmoniebedürfnis, ja, oder man hört dann auch viel, also es reden ja viele Menschen auch gerade drüber. Man will dann zur Bro-Gruppe dazugehören und niemanden so sagen, ey, das war ein Scheißspruch, so redet man nicht und so, ja. Ich glaube, das ist alles ein Stück weit zu oberflächlich. Möglicherweise liegen auch individuelle Gründe dahinter, wo ich letztendlich mir an die eigene Nase fassen kann, ist, ich sehe ganz klar mein Entwicklungstrauma dahinter, dass ich es gewohnt war, in ganz anderem Kontext, aber auch bezüglich Gewalt von meinem Vater in meine Richtung und so weiter als Kind, die Bälle flach zu halten und nicht laut zu werden, außer es ist wirklich überlebensnotwendig. Also ich war nie derjenige, der nachts um 2 zum Nachbarn gegangen ist, wenn die da irgendwie laut Musik gehört haben. Und gesagt habe, sag mal, hackt's bei euch, hier, wir wollen schlafen. Sondern ich war der, der wieder das Kissen auf die Ohren gedrückt hat und irgendwie versucht hat, damit klarzukommen und abzuducken. So. Und das gilt bestimmt nicht für alle, aber ich kann sagen, dass das mein war. Und so gibt es, glaube ich, ganz viele unterschiedliche individuelle Mechanismen, die dazu führen, dass ganz viele Männer ja sagen, naja, das bin ja nicht ich, also ich bin nicht betroffen. Und deswegen fühle ich mich nicht angesprochen und werde aber auch nicht laut. Aus unterschiedlichen Gründen ist das repressiv da. Ja.
Das heißt also schon auch so ein bisschen der Druck, dass sich mehr Männer positionieren, führt dazu schon auch unter euch Männern, also zumindest bei dir, ich müsste mich auch beziehen, aber was ist eigentlich meine Position in dem Ganzen? Und das hat dazu
genau
geführt, dass du doch auch eine gewisse Empathie in dir entwickeln konntest. Oder dass du...
Genau. Ja, weil ich dann erst gezwungen bin, mich dann mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen. Und da greift dann meine Integrität oder mein Wunsch nach Integrität. Ich habe einen Selbstanspruch, dass wenn mir was auffällt, ich dazu auch stehe und das verkörpere. Und vorher war das wunderbar quasi wie auf so eine Seitenlinie verdrängt, dass ich mir erzählen konnte, ich habe da eine klare Meinung zu, aber die muss ich ja niemandem erzählen, weil es betrifft mich ja nicht und so. Und wenn mich jemand fragt, dann habe ich, ne? So, aber ich brauche damit nicht nach außen gehen.
Das ist total spannend, weil ich beobachte das unter vielen Frauen, dass, du hast ja am Anfang gesagt, ich halte mich eigentlich für einen Mann, der recht feministisch, also nicht Schublade-Feminismus, aber der doch auf Augenhöhe ist und der dem das bewusst ist. Also du bist jetzt nicht einer von den Männern, der sagt, was ist denn du, interessiert mich nicht. Mhm. Und das finde ich jetzt gerade spannend, weil ich... bevor wir dieses Interview oder dieses Gespräch gemacht haben, habe ich so gedacht, da kam so die Frage, dass ich dir die Frage stelle, was können wir Frauen denn tun, um diese Empathie in euch auszulösen? Und dann habe ich gedacht, allein die Frage regt mich schon auf. Wieso frage ich dich, was können wir dazu beitragen, dass diese Empathie in euch wach wird? Weil ich glaube, allein diese Frage zeigt schon die Schieflage.
Ja, total.
Und gleichzeitig, was führt denn dazu, dass Männer wirklich diesen Prozess, den du gerade in dir erlebst, was stößt den denn an?
Bei mir hat es die Integrität angestoßen. Also der Wunsch, wenn ich erkannt habe, dass es eine Notwendigkeit gibt, mich dazu zu positionieren. Aber das zeichnet mich auch ein Stück weit aus, dass wenn ich bei mir einen blinden Fleck finde, ich versuche da irgendwie, wie gesagt, Integrität zu entwickeln. Ich nenne nicht mein Business umsonst Evolutionary Integrity. Also da ist ein hoher Wert in der Integrität. Das haben vielleicht nicht alle. Ja? Ich glaube, wir müssen die Frage andersrum stellen. Was hält die Menschen davon ab? Oder die Menschen, die Männer vor allem, davon ab? Ja, wenn es eben nicht das sein kann, dass jetzt die Frauen in der Verantwortung sind, das zu fordern, ja, oder die Männer wach zu rütteln. Wir haben ein System in unserer Gesellschaft, da läuft eine Struktur und die funktioniert von Seiten der Männer.
Ja.
Es ist ja leider auch so, dass die Also dieses Not all men stimmt ja. Es sind die wenigsten, die wirklich gewaltsam werden. Aber die große Masse bleibt bedeckt und lässt das quasi geschehen. Ja? Und diese Bereiche vermischen sich wenig. Das heißt, wenn ich in meinen Freundeskreis gucke, ja, dann sind das tolle, integre Männer, dann sind das Frauenversteher im besten Sinne, ja, dann sind das Befürworter, dann sind das Feministen und so weiter. Das heißt, in meiner Bubble habe ich ja das Gefühl von, ah, da passiert was. Und dann hört man das immer mal wieder, dass es Gewalt gegen Frauen gibt und das ist quasi ein Problem wie Umweltschutz oder da hinten irgendwo im Nahen Osten ist ein Krieg und so weiter. Und wir müssen uns einfach klar machen, dass das nicht etwas ist, was weit weg ist, was Umweltschutz übrigens auch nicht ist und der Krieg auch nicht. Ja? Und da kommen wir quasi in die größere Bedeutung. Es gibt Themen, die gehen uns alle an, aber wir schaffen uns Nischen, in denen wir als Männer uns das bequem machen, weil wir eben da auch privilegiert sind, um uns darum zu lawinern, außer wenn wir persönlich betroffen sind. Und meine These ist, was ich jetzt gemacht habe, ich habe mich davon persönlich betroffen gemacht. Und das ist der Punkt. Ich bin nicht persönlich betroffen, aber ich mache mich persönlich betroffen, weil ich erkenne, dass es tatsächlich eine Schieflage in der Struktur gibt.
Ja, das Ding mit dem Not All Men ist halt die Sache, ne? Wenn ich jetzt am See sitzen würde, alleine, und du würdest dazukommen und ich würde dich nicht kennen, würde ich aufstehen und gehen. Ich würde ja nicht wissen, ob du mir jetzt gefährlich wirst oder nicht. Insofern ist es einfach für mich völlig irrelevant, was du so alles für Meinungen hast, was du für Glaubensrichtungen hast. Du bist mir völlig egal, du bist in dem Moment ein Mann und ich gehe. Oder ich habe Angst, oder ich fange an zu zittern, oder ich greife zu meiner Axt oder zu meinem Pfefferspray, ist egal was. Und das haben wir ja auch schon vorher beschrieben. Da gibt es ja auch, könnte man sagen, können wir uns ein Codewort überlegen, dass du sagst, hallo, ich bin einer von den Guten, ich tu dir nichts, bringt ja auch nichts.
Ja.
Das heißt, das ist ja eigentlich die große Frage. Selbst wenn jetzt sagen einige Männer, ja, es hat ja nichts mit mir zu tun, ich bin ja einer von den Guten, ich tu dir ja nichts, hat sie ja trotzdem Angst, wenn sie ihm begegnet alleine. Mhm. Die Frage ist, was aus deiner Sicht, was machen wir jetzt mit dieser Misere?
Na, was wir damit machen, dazu vielleicht gleich. Aber mir wurde klarer, was da passiert, als ich quasi wie eine Analogie gefunden habe für mich. Wenn jemand von einem Hund gebissen wurde, ja, dann habe ich ein vollstes Verständnis dafür, wenn die Person danach bei jeder Begegnung mit einem Hund ängstlich reagiert und mit Rückzug und vorsichtig ist. Haben wir alle volles Verständnis für, ja? Da würde jeder, auch jeder Mann sagen, na klar kann ich deine Hundephobie nachvollziehen, weil du schon mal zerfleischt wurdest oder gesehen wurdest, wie jemand von einem Hund angegriffen wurde. Dass das exakt dasselbe ist, weil viele Frauen haben Direktgewalt erfahren oder spätestens jede kennt eine Freundin, ja? Dass sich das natürlich auf alle Männer dann ausweitet. Obwohl man ja auch sagen muss, die wenigsten Hunde sind aggressiv, genauso wie natürlich nicht das Gros der Männer wird jetzt irgendwie gewaltsam Richtung Frauen gehen, aber dass die Reaktion der Frau ist, naja, ich weiß ja nicht, ob du, und natürlich, selbst wenn es ein Codewort gibt, dann sagen jetzt auch gerade die übergriffigen Männer erstmal das Codewort, damit sie irgendwie einen besonders guten Eindruck machen, ja? Also, ich glaube, wir müssen das so sehen und uns einfach klar machen, dass es vor allem auf der Männerseite liegt, da irgendeinen Strukturwandel herbeizuführen. Und das ist ein großes Ding, wie du sagst. Ich glaube, wir finden nicht mal eben einfach irgendeinen Verhaltenskodex. Es gibt tolle Ideen dazu gleich, aber ich glaube, es ist ein ganz, ganz wesentliches kulturelles Problem, was wir haben. Also und das lässt sich nicht mal eben
vertuschen. Ja, und das ist eben ein bisschen das Schwierige. Und die Sache ist mit den Hunden. Der Hund, der beißt mich. So, das ist ein wildes Tier und der wird mir, sag ich mal, nur körperlich gefährlich, kann mich vielleicht auch töten. Der Mann entwürdigt mich. Da geht es ja auch um sexuelle Gewalt und die wirkt ja nochmal ganz anders. Deswegen ist der Vergleich mit dem Hund erstmal, finde ich, ein guter Übergang. Aber ich glaube, was man sich da auch, was ja das Interessante ist, viele Männer tun ja nichts. So wie der Hund, ja. Es reicht ein Blick. Und du rufst die Polizei und da ist nichts passiert. Das erleben ja viele Frauen. Das heißt, bei einem Hund kann man im besten Fall sagen, ja, der Hund ist aggressiv hier und wie, der hat irgendwelche Rechte. Also das Problem ist ja, dass ja schon vorher, schon bevor irgendwas passiert, passiert ja ganz viel. Also das finde ich jetzt mal so zu thematisieren. Das ist ja schon der Blick eines Mannes. Abschätzender Blick.
Und da ist ja noch was davor. Es ist ja, der Blick ist das Erste, was quasi wie in Kontakt geht. Aber da ist das Problem ja in der Haltung des Mannes.
Oh ja.
Wenn ich an den See gehe und da eine Marietta sitzen sehe, ja? Und zuerst denke wie, ah, vielleicht kann ich da irgendwelche Körperteile sehen. Oder ah, vielleicht kann ich da irgendwie nahe kommen. Oder vielleicht, in jeder Frau eine potenzielle Sexualpartnerin sehe oder sogar tatsächlich übergriffige Gedanken habe, ja? So, da liegt doch schon das Problem. Ja, und es kann ja nicht die Lösung sein, dass Frauen sich jetzt besser vor Männern schützen. Also es gibt ja jetzt gerade, was gerade viral geht, diese Kriminalstatistik, die rausgekommen ist in Deutschland jetzt, ja. Und dieser Vorsitzende, ich habe es mir aufgeschrieben, der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, ist auch ein super deutsches Ding wieder, ja. Aber der sagt ja jetzt ganz ehrlich, wenn man der Statistik traut, oder wenn man der Statistik folgt, dann kann man Frauen nur raten, nicht in Beziehung zu gehen mit Männern, um sich vor Übergriffen zu schützen, weil die meisten Übergriffe finden halt in nahen Beziehungen statt. Ja? So. Und das kann es ja nicht sein, aber das kann ja nicht die Aufgabe sein, der Frauen sich zu schützen. Quasi wie wenn ich irgendwie als Taucher in einen Haikäfig gehe, ja, weil ich nur mal sage, naja, die Haie, die gehören ja nun mal hin. Ja, die Haie gehören dahin, aber es gehören ja keine übergriffigen Männer in unsere Kultur oder in unsere Struktur, in unsere Gesellschaft. Ja, das ist ja nichts, was wir tolerieren können. Und wogegen Frauen sich schützen müssen. Also ist das Problem in der Haltung grundsätzlich.
Genau, ja. Die Haltung. Aber wie kriegen wir die hin? Du hast gesagt, du hast steile These mitgebracht.
Ja.
Her damit.
Ja. Genau. Meine steile These ist, wir schaffen es nur, wie ich jetzt diesen Prozess auch geschafft habe, über die Integrität. Und die passiert leider nur oder kann nur passieren in jeder einzelnen Person. Wir schaffen uns kulturell und strukturell gesellschaftlich Ideale und Werte und so weiter, die letztendlich aber nie wirklich tief in die Identität der Menschen eindringen, ja? In den seltensten Fällen. So. Weil die nicht auf der Ebene agieren, reaktiv ist, die Triebe berührt. Das sind Ideologien, ja? Sowas macht man nicht. Ja, aber wenn ich dieses Bild, Männerbild, Frauenbild, diese Triebe, was auch immer, diesen gebrochenen Selbstwert, diesen Minderwertigkeitskomplex oder was auch immer als Mann habe, ja, dann können unsere gesellschaftlichen Werte und Ideale noch so sein, das Reaktive wird immer stärker sein. Das heißt, es kann nur durch die innere eigene individuelle Arbeit passieren. Das heißt aber auch, dass jede einzelne Person da einzeln durch muss. Und das ist ja eine Sache, selbst wenn das jetzt strukturell gefördert werden würde, wäre das ja eine Sache von Hunderten von Jahren, bis die Menschheit sich kulturell und gesellschaftlich dahin entwickelt, ein echtes Miteinander zwischen Männern und Frauen zu kreieren. Ganz zu schweigen von einem echten Miteinander zwischen Mensch und Natur oder Mensch und Tier und so weiter. Wir sind da ja tatsächlich völlig noch hinterm Mond. Und Menschen wie du und ich und viele, viele Menschen, die das hier hören, die leben in der Bubble mit der Wahrnehmung von, das kann so nicht sein und ich kreiere mir ein Feld von, dass das anders ist. Aber wir müssen offenbar, und das ist sehr, sehr ernüchternd, wir müssen offenbar anerkennen, dass die Gesellschaft oder die Menschheit als Ganzes weit, weit weg davon ist, das als tatsächlich strukturelle Werte, die auch lebbar sind, in unsere Leben einzubinden. Wir sind noch weit weg davon.
Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn du von Integrität sprichst, dann hast du den gleichen Elan, wie wenn ich von Würde spreche. Und die beiden sind ja auch sehr nah miteinander. Ne? Ich finde übrigens, dass Integrität interessanterweise zu Männern besser passt als Würde zu Frauen. Muss ich mal drüber nachdenken. Das ist ja aber eine total wie du gesagt hast, es passiert ja nur freiwillig. Du kannst ja niemanden Integrität aufdrücken. Da kannst du ins Grundgesetz schreiben, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, wie willst du das nachweisen, wann jemand die Würde antastet? Ja. Du kannst es ja nicht, entweder der Hund hat dich gebissen oder nicht. Was anderes gibt es nicht. Entweder der Mann hat dir was angetan oder nicht. Und selbst wenn er dir was angetan hat, dann sehen wir ja immer noch, dass die Gesetze hinken.
Es gibt Ansätze, natürlich, ja. Also es gibt ja, wir können an der Erziehung ansetzen, wir können an der Pädagogik ansetzen, wir können bei Aufklärung ansetzen.
Ja, aber ich habe manchmal das Gefühl, das sind alles so schöne Vorstellungen, aber für die Frauen jetzt einfach nicht befriedigend. Das ist einfach wie so, ja,
nee, natürlich.
Längerfristig können wir da bestimmt was machen, aber ich habe ja trotzdem Angst, wenn ich nachher allein zum Meer gehe.
Also, ja, natürlich.
Ich habe nicht mal mehr Angst. Es ist ja gar nicht mal, dass das eine bewusst. Es ist ja quasi im Alltag drin. Es ist ja in der Tagesstruktur einer Frau. Es ist so drin, dass du es wird ja auch vielen Frauen erstmal klar, wie weitreichend es ist. Es ist ja völlig logisch, dass wir bestimmte Dinge meiden, dass wir Orte meiden, dass wir Dinge nicht tun. Das ist ja alles total logisch. Das heißt also, ich denke auch, dass in dem Prozess, dass Männer sich positionieren, auch was in den Frauen sich verändern wird, nämlich hinzu. Warte mal, wenn ich ehrlich bin, ich laufe im Korsett rum die ganze Zeit.
Ja, ja. Und wie krass das ist, wenn mir das als Mann jetzt überhaupt erst klar wird, ja? Also natürlich habe ich das vorher auch schon gemacht, ja, wenn ich abends unterwegs war und ich gehe hinter einer Frau, dann habe ich die Straßenseite gewechselt, ja? Oder bin extra stehen geblieben, damit mehr Abstand entsteht oder habe irgendwas mit meinem Handy gemacht, damit ich irgendwie nicht interessiert an dieser Person. Ja, also ich habe irgendwie versucht abzulenken, ja? Das gab's schon im Bewusstsein, aber wenn mir jetzt noch mal klarkommt, wie du sagst, wie stark das bei Frauen internalisiert ist, das ist mehr oder weniger ganz normal in Anführungszeichen natürlich normal, ja? Dass das zu einem Teil des Lebens wird und gar nicht mehr so, wie du sagst, es ist gar keine bewusste Angst, also es stößt gar nicht so richtig an, weil es ist ein Korsett, was ihr sowieso tragt. So. Ja? Wenn mir das jetzt als Mann erst wirklich klar wird, frage ich mich auch, was können wir da machen? Also ich bewege mich jetzt auf der Straße oder ich sitze auch mit meinen Klienten ja in der Praxis und da sitzt eine Frau mit zwei Männern. Mit dem einen Mann hat sie einen hochgradigen Konflikt, das ist ihr Partner und ich will da vermitteln. Und jetzt merke ich auch, scheiße. Ja. Ich will natürlich neutral bleiben, ich will überparteilich bleiben. Das heißt auch, dass ich auch mal für ihn Dinge formuliere und auf sie einwirke. Und wie wirkt es auf diese Person, wenn da zwei erwachsene Männer auf sie einreden und quasi ihre komplette Ehe hängt da dran? Und sie muss mit dem einen dann später wieder nach Hause gehen. Also es ist verunsichert, auch die Männer, die das Problem jetzt erkennen, massivst, glaube ich. Ja, wie kann ich denn auf eine Frau, angenehm, ich sehe dich am See und ich habe nur die besten Intentionen und ich sage, Mensch, das ist eine tolle Frau und ich möchte irgendwie einfach überhaupt mal mit der in Kontakt kommen oder ich will dich nur nach einem Taschentuch fragen. Wie mache ich das denn, ohne dass Angst entsteht?
Nee, du fragst mich nicht nach einem Taschentuch.
Ja, eben, aber die Vermeidung von Kontakt kann es ja nicht sein, so, ja? So. Und das ist ein Riesenproblem. Und jetzt kommt die eigentliche These, du wolltest ja, meine These hören. Ne? Meine These ist, viele Anthropologen, Soziologen, Psychologen, Historiker sagen, das Wesentlichste, was uns Menschheit so erfolgreich in Anführungszeichen macht, dass wir die komplette Welt beherrschen und bevölkern und so weiter, liegt darin, dass wir in großen Gruppen einheitlich in eine Richtung fungieren können. Und das tun wir, weil wir Ideologien bilden können. Wir können uns einreden, wir sind eine Nation oder wir sind eine Rasse und wir grenzen uns gegenüber anderen ab und so. Ja, oder wir sind Christen, also mit Religion hat das viel zu tun und so weiter. Wir können Hirngebilde erschaffen, wo riesige Gruppen, Millionen von Menschen quasi sich verbunden fühlen und mehr oder weniger ähnlich agieren. Das schaffen Tiere nicht. Und Menschen, das macht Menschen so besonders, ja? Also auf soziologischer Ebene ist das ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen. Jetzt wird mir klar, wenn wir jetzt all dem folgen, was wir schon gesagt haben, wir können das zwar strukturell gut, aber wir haben keine emotionale Kapazität, diese große Gruppe zu halten. Wir sind nicht in der Lage, die Emotion zu verarbeiten, die es braucht innerhalb dieser riesigen Gruppe von Menschen, von Gesellschaft, tatsächlich in Beziehung miteinander zu sein. Und das lässt natürlich dann ganz schnell Strukturen entstehen, wo ich Menschen, in dem Fall Frauen, objektifiziere, wo ich schaue, dass ich noch meinen Wert irgendwie in diesem riesigen Konstrukt finde, also muss ich mich über andere stellen und so weiter. Also ich glaube, wir sind emotional nicht in der Lage, mit der Menge an Menschen umzugehen. Stell dir vor, wir wären noch ein Clan von 50 Menschen. Ja, und da gehen wir in unsere Erdgeschichte, also Menschheitsgeschichte rein. Innerhalb von 50 Menschen, wenn da 5 aufstehen und sagen, ey, wie redest du denn mit deiner Frau? Oder wie redest du denn überhaupt mit Frauen? Würde sich viel schneller eine Struktur entwickeln, die tatsächlich dafür sorgt, dass das friedlich und auf Augenhöhe abläuft. Natürlich kann das auch in die andere Richtung passieren. Und da sind wir beim Patriarchat. Es ist in die andere Richtung passiert und das hat sich weiter durchgesetzt. Das Patriarchat ist mindestens 4000 Jahre alt und das fängt an mit dem Wechsel von der Steinzeit in die Metallzeiten, in die Bronzezeit. Ein bisschen früher fängt das an. Und das ist damit verknüpft, zumindest die Forschung sagt das soweit, dass wir angefangen haben, als Menschen Besitz und Platz zu beanspruchen, also sesshaft zu werden und Besitztümer anzuhäufen. Und das muss natürlich weitergegeben werden. Also brauche ich auch eine Frau, damit die Kinder kriegt und dann habe ich da meinen Sohn und so. Ja, so. Und also das ist noch ein bisschen komplexer, aber das der Einfachheit halber, es geht um Besitz und Anspruch und Status.
Wieso 4000 Jahre? Ich dachte eigentlich, dass die Sesshaftwerdung etwa vor 10.000 Jahren schon angefangen hat.
Ging da los, genau. Aber da gibt es noch in den frühesten Nachweisen von den ersten Dörfern, den ersten Städten, hat man noch so eine, wie es heißt, egalitäre Bebauung. Ja? Also da gibt es keine große Strukturen, da gibt es riesige Gebäude, wo man glaubt, die Archäologen denken, dass da dann die ganze Gemeinschaft zusammenkam. Mit den Metallzeiten am Ende der Steinzeit, natürlich ging es so ein bisschen früher los, ja, aber spätestens vor 4000 Jahren war es etabliert. Auch da gehen dann plötzlich die Figuren und die Zeichnungen und so von Männern los. Ja, dann gibt es bronzezeitliche Felsritzung von Männern mit irrigiertem Pimmel, ja, darf man das sagen? Ja. Und mit Schwert und so weiter, ja, also da wird es martialisch. Ja, da treten auch die ersten großen Kriege auf und so weiter. Ja.
Das heißt, da hat sich durchgesetzt, dass unsere Begabung ist in etwas Patriarchales gekippt. Aber du siehst eigentlich da drin auch unsere Chance. Verstehe ich es richtig? Dass wenn wir emotional hinterherkommen?
Wir müssten emotional hinterherkommen. Ich glaube, wie gesagt, wir sind in der Lage, also unser Hirn hat sich mit Ideologien schneller entwickelt, als wir uns emotional entwickelt haben. Kapazität.
Das heißt, die Zukunft ist die soziale Intelligenz.
Ja, das bringst du schön auf den Punkt. Ich liebe das sowieso, wie ich über Kraut und Rüben reden kann und ich nicht wirklich den Punkt finde und du das schön destillierst.
Das liegt daran, dass ich meine starke Blutung heute habe. Da bin ich ertrocken.
Super. Ja, vielen Dank dafür. Das bringt es auf den Punkt. Ja.
Okay. Das mit der sozialen Intelligenz finde ich spannend, weil es gibt Forscher, die sagen, wir Menschen sind gar nicht so einzigartig. Orcas, die sind uns fast ebenbürtig. Die sind auch ähnlich wie wir auf der ganzen Erde, verbreitet in jeder Klimazone. Sie haben eigene Kulturen, sie haben eine eigene Sprache, sie haben eine ganz eigene Sozialstruktur, ähnlich wie wir Menschen, leben länger als die Menopause. Das heißt, Orcas, die krassesten Jäger der Meere, haben eine extrem hohe soziale Intelligenz.
Ja.
Weshalb sie auch die größten Jäger der Meere sind. Alleine kann der Orca gar nicht jagen. Der jagt immer zusammen. Mhm. Und es gibt ja einige, ich muss jetzt mal hier die Orcas mit reinbringen, die sagen, dass das auf den Menschen übertragbar ist. Wir sind natürlich zusammen als Menschen viel kraftvoller als in dieser Vereinzelung. Jetzt gehört natürlich.
Wir können ja auch nur gemeinsam, genau.
Genau, jetzt ist aber diese strukturelle Vereinzelung ja Part vom Patriarchat, was wiederum Frauen ja noch abhängiger macht von Männern. Also das ist ja eigentlich eine Dynamik, die das Ganze aufrechterhält. Was glaubst du, wären erste Schritte, um das irgendwie, also ich weiß, das ist eine große Frage, du bist jetzt hier nicht du kannst nicht die ganze Welt retten, aber aus deiner Sicht, du guckst ja tief in die Dynamiken von Paaren. Du siehst ja, was abläuft in Deutschland.
Genau.
Was sind da so die ersten Schritte?
Ja, also die Menschheit ist zu retten, indem wir tatsächlich die emotionale Isolierung, vor allem in der Erziehung, also in der frühen Prägung, wenn wir der irgendwie beikommen. Und die passiert tatsächlich in Männern wie in Frauen, aber in Männern nochmal stärker. Wir bringen jetzt die jüngeren Generationen, haben jetzt schon ein anderes pädagogisches Bild und erziehen mit anderen Werten. Das kommt jetzt langsam. Das löst noch längst nicht alles und da sind auch blinde Flecken so. Aber bei mir war es ja noch ganz stark, und so alt bin ich jetzt auch nicht, ja, so ein Indianer kennt keinen Schmerz, ich bin stolz auf dich, wenn ich selbstständig irgendwas gemeistert habe, ja, wenn ich Angst hatte nachts, wurde gesagt, ah, da gibt's keine Geister, jetzt geh wieder ins Bett, anstatt, oh, komm her, ich geb dir, ja, also diese emotionale Isolierung, die führt dazu, dass jeder zu einem Einzelkämpfer, Einzelkämpferin wird. Ja, und dadurch haben wir natürlich dieses einmal kapitalistische, es muss immer mehr werden, es muss immer größer werden. Wir hören gar nicht, das ist ja selbst in der Personal Development, ja, also Persönlichkeitsentwicklungsszene, ja, da geht es immer weiter und weiter und weiter, ja. Aber natürlich ist das auch in der grundsätzlichen Struktur so. Jeder kämpft für sich. Selbst in der Paarbeziehung, wenn du nicht mehr zu mir passt, dann bin ich ganz schnell nur bei mir und meinen Bedürfnissen, anstatt dass wir wirklich gucken, was brauchen wir denn. Und wie schnell führt dann das dazu, dass wenn der Mann finanziell besser dargestellt ist, wenn er körperlich einfach kräftiger ist, wenn er strukturell besser unterstützt wird von der Struktur, die wir gesellschaftlich gebaut haben, dass der sich ganz schnell natürlich über Frauen stellt. Das ist in der emotionalen Isolierung mit drin und dass jeder quasi versucht, den Kopf über Wasser zu halten. Und ich finde es super, dass du die Orcas mit ins Spiel bringst, weil die haben diese ideologischen Konstrukte nicht und die agieren, die bleiben quasi in diesem emotionalen Kontext. Die geben sich emotionale Gruppenempathie. Ja, da ist kein Orca und sagt, ah, ich zeig euch jetzt mal, dass ich der coolere Orca hier bin. Die haben sicherlich auch untereinander Rangfolgenkämpfe und so weiter. Na klar, so bauen die ihre Struktur und die haben sicherlich auch da eine gewisse Hierarchie oder so, ja. Mag sein, aber das geht nicht so weit, wie wir es als Menschen machen, dass wir die komplette Welt bevölkern, alles ausbeuten und dann sogar noch nicht einmal Schluss machen, während wir, also selbst unsere Geschlechter innerhalb unserer Spezies uns einander ausbeuten, ja?
Also bei den Orcas, glaube ich, gibt es dieses Gerangel nicht, das älteste Weibchen führt. Dafür sind sie natürlich auch sehr brutal. Ich möchte jetzt natürlich nicht dazu aufrufen, dass wir Menschen genauso brutale Jäger werden. Was mich hier interessiert, wenn du, also du arbeitest ja schon ziemlich lange mit Paaren.
Mhm.
Ich beobachte oft, also ich hatte oft Frauen in der Begleitung, die wären gegangen, wenn sie nicht finanziell abhängig gewesen wären oder praktisch abhängig gewesen. Ist das auch deine Beobachtung?
Ja, das ist häufig der Fall. Und das ist tatsächlich manchmal echt ein Problem. Also ich sitze dann da, selbst in der Trennungsbegleitung, das heißt, es ist klar, es wird sich getrennt und ich habe dann Termine einzeln mit den Personen, ja, um zu gucken, was sind die Pros und Cons und so, ja. Und dann sagt die Person, ich wäre schon längst weg, wie du sagst, aber ich weiß nicht wie. Und tatsächlich ist das schwer umzusetzen. So. Ja. Das ist, ja.
Krass.
Und einerseits würde ich dafür plädieren, natürlich im Wesentlichen ändert sich an diesem Dilemma der strukturellen Gewalt von Männern gegenüber Frauen. Im Wesentlichen glaube ich nur was, wenn wir, wie gesagt, es schaffen, insgesamt eine Haltung Änderung Richtung mehr Integrität und emotionale Kapazitäten zu generieren. Aber natürlich können wir auch einmal quasi oberflächlich, aber strukturell dem Problem besser Herr werden, indem es mehr Angebote für Frauen gibt, indem es die Möglichkeit gibt, dass Frauen ebenbürtig verdienen, dass die Erziehungsarbeit nicht dann doch in aller Regel, wenn es zur Trennung kommt, erstmal bei der Frau liegt und so weiter und so weiter. Dass es da einfach besser abgefangen wird, ja? Dass Frauen nicht in eine Abhängigkeit geraten.
Wie fühlt sich das denn für die Männer an, wenn sie eigentlich spüren, meine Frau bleibt oder meine Freundin, meine Partnerin, wie auch immer, bleibt, weil sie mich braucht? Ist das ein schönes Gefühl? Oder?
Also ich habe da mehr Anspruch.
Naja, aber wenn das doch nun mal ganz viele Frauen sagen, ich würde gehen, wenn ich ihn nicht brauchen würde, weil das geht gegen meine Würde, was hier in unserer Beziehung passiert. Mal ganz abgesehen davon, dass das jetzt nicht die einzige Aussage ist, aber es ist ja doch sehr häufig. Das ist doch eigentlich kein schönes Gefühl. Wie kann es so weit kommen, dass das aber schon so normal ist?
Na, ich glaube, dass das so deutlich ausgesprochen ja häufig gar nicht wird. Sondern wenn das soweit ist, dann passiert die Trennung auch und dann ist das aber quasi nur das, was es verlangsamt und was es schrittweise macht und was es schwer macht. Ja? Auch ganz ehrlich, Männer sind ja nicht alles Arschlöcher und Schweine und so. Ganz häufig habe ich Männer da sitzen, die sagen, ich will nicht, dass du einfach nur der Kinder wegen bei mir bleibst. Ich will nicht, dass du einfach nur, weil du von mir abhängig bist. Ja? Die haben auch mehr Anspruch. Die wollen gesehen und geliebt werden und so weiter. Da passiert ja vor in der Dynamik ganz, ganz viel, dass die, ähnlich wie ich jetzt in der großen Thematik, es gar nicht blicken, wie schlimm es eigentlich in dem Fall der Frau geht. Das wird gar nicht geblickt. Und sie checken es erst, wenn sie sagt, ich will mich trennen. Und dann passiert etwas in Männern, die sagen, huch, so, plötzlich nehme ich dich ernst. Vorher hast du ganz viel drüber geredet und ich habe es nicht geschafft, das wirklich ernst zu nehmen. Ich habe das zwar gehört und ja, du beschwerst dich ständig und so, aber ich nehme es nicht wirklich ernst. Ich nehme das nicht als Aufruf, sondern mehr als so eine Mitteilung. Ja? Wenn du dann anfängst, eine Konsequenz herbeizuführen, werde ich auf einmal wach? Und dann passiert dasselbe wie bei mir. Auf einmal gehe ich nach draußen und auf einmal werde ich aktiv. Und dann ist das ehrlich. Die Männer dann haben eine echte Motivation. Die sind dann bereit, Sachen zu verändern. Aber natürlich hat die Frau dann schon längst eine Resignation aufgebaut. Und jeder Versuch, das zu verändern beim Mann, fällt gar nicht mehr auf fruchtbaren Boden, weil sie schon 17 Jahre, naja, das nicht, aber 3 Jahre vielleicht, völlig frustriert ist.
Ja, und ich glaube, das passiert gerade auf kollektiver Ebene. Ganz viele Frauen sagen, genau. Ich bin einfach fertig. Also sage ich auch ganz ehrlich. Genau. Also die Hoffnungen, also das ist so wirklich, jetzt kommt es erst raus, die Männer positionieren sich, wo man sich so denkt, okay, hättest du es vor 20 Jahren gemacht, Baby, dann bitteschön, aber jetzt zu spät. Leider.
Deswegen ist eine Scham drin. In dem Moment das zu erkennen, da ist eine Scham drin. Und deswegen ist es dasselbe wie in der Beziehung, wenn der Mann erkennt, scheiße, tatsächlich, jetzt sehe ich, wie ich dich 3 Jahre oder die letzten Jahre, seitdem die Kinder da sind oder was auch immer, vernachlässigt habe. Das erkennen die wirklich, das ist ehrlich. Das jetzt in mir ist auch ehrlich. Und es ist eine Scham da, dass es nicht früher erkannt wurde. Und gleichzeitig ist die Umkehr bei der Frau wie, Alter, wie deutlich hätte ich es denn noch sagen sollen? Und jetzt habe ich überhaupt gar keinen Bock mehr drauf. Und einerseits kann natürlich die Konsequenz nicht sein, dann lassen wir es halt so mit Mann und Frau. Obwohl, ich glaube, auch da drin steckt ein Kern einer Heilung.
Ja.
Frauen müssen noch klarer und noch deutlicher ihre Ansprüche vertreten und den Männern, wenn sie es nicht blicken, viel schneller einfach mit einer Selbstverständlichkeit spiegeln, Alter, ich habe hier einen anderen Anspruch.
Das aus dem Mund eines Mannes, danke. Ich glaube auch, Frauen sollten sagen, nö, ich krieg's auch, also mein Leben ist alleine super, wozu? Mein Anspruch ist so hoch, ich brauch dich nicht, ich krieg's alleine hin. Da musst du mir schon mehr bieten als ein paar coole Sprüche.
Ja. Okay. Ja, genau. Oder einfach, genau, ja.
Was ist denn aus deiner Sicht, also wenn wir jetzt auf das Thema Mann-Frau-Paar-Dynamik kommen, was gehört dazu? Du hast ja bestimmt auch Paare, die denen gelingt eine wunderbare Beziehung.
Ja, das ist das Ziel. Ja.
Was kennzeichnet die? Was bringen die mit, dass die Beziehung aus deiner Sicht eine gesunde ist? Eine, die auf beiden Seiten wirklich nachhaltig, würdevoll sich anfühlt?
Also ich zeichne jetzt mein Ideal. Und je mehr es Menschen schaffen, sich diesem Ideal anzunähern, desto besser. Das Ideal ist aber ein Ideal und das ist wie eine Perfektion, da kommen wir so gut wie nie ganz hin.
Wir sind ja im Zeitalter der Persönlichkeitsentwicklung und wir wollen ja alle jetzt perfekt werden.
Genau. Okay, ja. Aber was ich sagen will, ist, echte Begegnung zwischen Partnern, Männer, Frauen, Männer, Männer und Frauen, ja, wie du es willst, findet jenseits von Konzepten und Ideologien statt. Das heißt, Ehe ist eine Ideologie. Ich muss bei dir bleiben und du machst das und du machst das und Rollenaufteilung und so. Das sind alles praktische Dinge, die das dann letztendlich umsetzen. Aber die echte Begegnung findet jenseits davon statt, egal für welche Art, welchen Modus wir uns später entscheiden. Ja? Das heißt, ich muss dir begegnen können, oder anders, wir müssen uns begegnen können in einer nicht lösungsorientierten, ergebnisoffenen, interessierten Art und Weise. Und dazu gehören drei Komponenten. Und das ist jetzt ganz, ganz wesentlich. Ja? Das eine ist natürlich die eigene Bedürfnisorientierung an meine Bedürfnisse.
Ja.
Ich muss schauen, was brauche ich denn hier? Was ist denn mein Anspruch? Wann brauche ich denn Raum? Wann brauche ich denn Verbindung? Wie will ich, dass mit mir geredet wird? Und so weiter. Ja? Natürlich gehört da auch eine Eigenverantwortung rein, dass ich mich selbst bespiegeln muss. Es geht nicht nur darum, dass ich fordere, sondern auch gucke, wo sind denn meine Themen und meine Schwachstellen und so weiter. Also da muss ich nach mir schauen, aber auch anerkennen, ich brauche dies und das sind meine Bedürfnisse. Wenn ich das meiner Partnerperson ebenfalls zugestehe, aber dann mit einem Interesse, mit einem Wohlwollen, ja, mit einer Zugewandtheit dieser Person begegne, auch wenn die Person möglicherweise Bedürfnisse hat, die mir Angst machen, die nicht passen, dann bin ich in einer Begegnung, in einer Neugier von, wie ist denn das für dich? Oh krass, das macht das mit mir und so weiter. Ja, wir sind in einem Austausch und der ist nicht lösungsorientiert, der will nicht irgendein Muster erfüllen. Und das funktioniert natürlich nur, wenn wir es schaffen, transparent zu sein, das heißt uns durchsichtig zu machen, uns emotional verletzlich zu zeigen und das auch zu kommunizieren. Und da nur in aller Kürze, Kommunikation ist mehr als Sprechen. Ja? Und das heißt, es braucht Bedürfnisorientierung, Zugewandtheit und Transparenz. So, das sind die drei Säulen einer funktionierenden Beziehung. So. Und wenn wir uns daran orientieren, und wie gesagt, das ist ein Ideal, ja, kann man immer gucken, okay, an welcher Säule hakt es denn gerade? Aber wenn wir jetzt mal schauen, was tatsächlich passiert, wir halten uns zurück. Ich bringe meine Bedürfnisse nicht ganz ein, weil ich will, dass du mich weiter magst. Das heißt, ich bin nicht transparent, kann dann aber natürlich auch nicht ganz auftauchen, weil meine Begegnung mit dir ist quasi daran ausgerichtet, dass wir Harmonie erzeugen oder dass du mich weiter magst und so weiter. Ich mute mich dir nicht zu. Dann kannst du natürlich nur sagen, ey Rufen, ich sehe nur diese und jene Aspekte von dir und wer bist denn du eigentlich? Und manchmal bist du ganz sauer, manchmal wirst du wütend und manchmal ziehst du dich zurück, ja, wenn ich es nicht halten kann und so weiter. Und daraus entstehen ja diese ganzen Dynamiken. Wir müssen uns einander zumuten und gleichzeitig Verantwortung für unsere Bedürfnisse übernehmen.
Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da noch 6 Kinder mit rumhüpfen, und dann hört jetzt eine Mama Bedürfnisorientierung und denkt sich, ich will ungefähr 3 Wochen nur noch schlafen, lasst mich alle in Ruhe, ich habe keine Lust auf Gespräche. Ja. Was machen wir dann?
Dann erkennen wir, dass wir uns eine Struktur als Menschen geschaffen haben, die überhaupt nicht unseren Bedürfnissen entspricht.
Yes.
Und da sind wir wieder bei dieser Sache von, wir können uns Ideale bauen. Ja? Da sind Ideen dran geknüpft, weshalb wir heute so leben, wie wir leben. Jede Familie für sich. Es wird nicht offen über Paarprobleme geredet. Jeder erzieht auch seine Kinder für sich. Ja, wir leben nicht mehr in diesem Dorf und so weiter. Diese Sprüche von We Need a Village und so weiter. Ja, das kennen wir alle. Ja, wir müssen anerkennen, dass das kein individuelles Problem ist, sondern ein strukturelles Problem. Und ein Teil dieses strukturellen Problems ist eben auch der Augenhöhenunterschied zwischen Mann und Frau, was zu Gewalt werden kann, was das eigentliche Thema für heute ist. Ja?
Ich finde einen Aspekt ganz wichtig. Du hast vorhin gesagt, es löst in dir Scham aus. Weil jetzt Frauen natürlich, also wir Frauen denken so, ey Leute, das reden wir jetzt hier seit wir leben, also jetzt ist ein bisschen spät. Und in einigen Männern wie dir löst es Scham aus. Jetzt ist natürlich muss man ja mit Scham auch umgehen lernen. Also es könnte jetzt auch sein, dass du die Scham einfach, weil deine Prägungen so ticken, überspielst und erst recht das alles runterschiebst.
Ja.
Das heißt,
das passiert ja bei den meisten Männern, die gerade dagegen anschießen.
Das heißt also, ja. Diese Scham und vielleicht auch Schuldgefühle, die damit sich reinmischen, es ist ja jetzt auch nicht unser Ziel, dass alle Männer sich schämen, weil es ist ja jetzt auch Quatsch, dass ich meine Söhne zum Beispiel dazu erziehe, ja. Schäm dich, du bist ein Mann.
Ja,
und ich finde diese Schwelle, also Vielleicht ist das nochmal, wie gehst du mit der Scham in dir um als Mann? Weil es betrifft, also es betrifft dich, aber natürlich, es sagen ja viele Männer, ja, aber ich habe ja keiner Frau Gewalt angetan. Und trotzdem kommt Scham hoch. Und also ich frage mich halt, was sind denn so Angebote für Männer, damit umzugehen? Oder Ideen, sagen wir mal Ideen.
Ich nutze die Scham, um mich voranzutreiben und zum Beispiel jetzt offen darüber zu sprechen.
Ja.
Ich nutze die Scham dafür, mich in meiner Scham zu zeigen. Und damit hoffentlich meinen Beitrag zu leisten, dass sich was ändert. Ich nutze die Scham dafür, in Zukunft anders zu handeln, wenn mir blöde Sprüche über Frauen oder sexistisches Gelaber im Gym oder sonst irgendwo begegnet, zu sagen, oh, eigentlich würde ich die Tendenz machen, mach mir das Kissen über den Kopf und sag nix. Aber dann würde ich mich weiter schämen, also nehme ich diese Scham als Antrieb. Und da kommt die Integrität rein. Ich will mich nicht weiter schämen, sondern ich will integer sein. Ja. Und jetzt habe ich es erst begriffen. Dafür schäme ich mich. Aber in Zukunft kann ich integer sein und mehr zu meinen Werten und Idealen stehen.
Ach, das freut mich, weil das ist ja auch genau das Ding mit der Würde, ne? Da kann man sich noch so lange schämen, aber jetzt ist der Moment, wo die Würde wach wird und dann habe ich ja auch eine Möglichkeit, weiterzugehen.
Und wie du so schön zeigst immer, das ist kein einfacher Weg. Mhm. Auch in die Würde gehen, damit machst du dich nackig und da gibt's Gegenwind und Leute erzählen dir irgendein Zeug und machen dich fertig. Du sagst da auch, viele Frauen untereinander sogar, dann wird das so, ja?
Mhm.
Und jetzt ja auch, ich habe nie irgendwelche Kommentare zu meinen Posts oder Reels gehabt. Und als ich diesen Post über dieses Not All Men geschrieben habe, auf einmal ging der Shitstorm los, ja? Da waren die Trolle da, die ich später blockieren musste, die absolut frauenfeindlich und auch Frauen haben sich dann noch eingemischt, die auch in diese Richtung geredet haben, ja?
Mhm.
Also da dachte ich, was ist denn jetzt los? Und da war ich überhaupt nicht drauf vorbereitet.
Ja.
Und da habe ich noch mal mehr gemerkt, was mich bisher davon abgehalten hat, Farbe zu bekennen.
Ja, genau. Absolut.
Und ganz ehrlich, das sind dieselben Prozesse, die zum Holocaust geführt haben oder dazu geführt haben, dass die Gesellschaft das toleriert. Das sind dieselben Prozesse, die tolerieren, was gerade in Israel oder Palästina passiert. Das sind dieselben Prozesse, die weiter Fleisch essen, obwohl alle eigentlich wissen, dass wir das den Tieren so nicht antun sollten und so. Stichwort vegan und so. Es geht um Umweltschutz. Das sind dieselben Prozesse. Solange das für mich weiterläuft. Und Männer, wenn wir jetzt zum Thema zurückkehren, Männer waren da in einer privilegierten Stellung. Ja, solange mich das nicht persönlich betrifft, kann ich das an den Rand schieben und ich habe ein Verständnis dafür und ich kann schön irgendwie beim Weihnachtsessen darüber reden, wie wichtig Umweltschutz ist. Aber wenn mir wirklich klar wird, wenn ich mitfühlen kann, was da verdammt nochmal passiert, dann muss ich in mir diesen Antrieb gebären, der sagt, ich will das so nicht mehr, ich kann meinen Beitrag dazu leisten.
Das ist ein interessanter Punkt. Das ist ja, unsere Welt ist so komplex. Also wenn ich zum Beispiel jetzt, also ich möchte jetzt hier auch nicht zum Thema Veganismus in so eine dogmatische Haltung gehen, weil ich glaube, Menschen essen aus verschiedenen Gründen Fleisch. Aber nehmen wir mal eine Schweinemastanlage. Wenn ich jetzt das Essen vor mir habe, sehe ich ja nicht, wie das Tier gelitten hat. Ich sehe nichts davon. Es ist alles im Verborgenen. Ich höre nicht die Rufe, ich höre nicht die Schreie, ich sehe nicht diese furchtbare Situation. Vielleicht ist es so ein bisschen so, also muss man, der Vergleich hinkt an vielen Stellen, aber wenn wir sagen, okay, jetzt kommen viele Dinge vor zum Vorschein, die uns allen schon immer klar sind, Epstein-Files zum Beispiel, dahinter steckt ja ein Riesenkonstrukt, das ist ja nicht nur Epstein, das ist nicht nur Trump, dahinter steht ja ein Riesenmachtspiel. Jetzt wird das offensichtlich und dadurch fühlbar. Das ist jetzt natürlich die Kunst, dass es nicht wieder in Vergessenheit abebbt. So ein bisschen so wie, ja, wir haben das alle einmal aufgebauscht, wir haben das einmal alle gefühlt. Aber dann landen wir doch in alten Strukturen, weil die alten Strukturen sind bequem. Und du hast es ja angesprochen, für Männer sind diese Strukturen vielleicht auch einfach mal noch viel bequemer als für die meisten Frauen.
Ja.
Das heißt, es muss doch eigentlich für Männer unbequemer werden.
Ja.
Was heißt das?
Also wenn der Antrieb nicht reicht, ich hoffe, dass es auch lebendig bleibt in mir, ja, aber wenn der Antrieb nicht reicht, mich wach zu rütteln, ja, dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn es eine äußere Sache gibt, die mich immer wieder erinnert und es unbequem macht.
Okay.
Und da kann ich sagen, liebe Frauen, lasst euch den Scheiß nicht mehr bieten. So. Natürlich ist das leicht gesagt, wenn es um Gewalt geht, aber wenn es um dieses alltägliche, oberflächliche Herablächeln, Catcalling, solche Dinge geht, ja, wenn innerhalb der Partnerschaft vor allem, ja, nein, so läuft es nicht. Also den Anspruch wirklich klar machen von, ich sag da nicht nichts zu, so. Ich nerv dich so lange damit, bis der Prozess in dir angeregt wird, zu überlegen, ob das wirklich in Ordnung ist, was du hier machst.
Das ist also gerade eine Einladung zum Nerven. Das gefällt mir.
Ja.
Okay.
Es braucht eine Empörung. Es braucht eine echte Empörung. Keine Rache, ganz wichtig, keine Rache, kein jetzt zeigen wir es mal den Männern, das ist ja auch Quatsch, ja, sondern es braucht eine echte Empörung. Und die sehe ich teilweise jetzt auf Social Media. Frauen, die nicht jetzt gegen Männer hetzen oder so, sondern empört sind, sagen, sag mal, das geht einfach überhaupt nicht. Also es geht gar nicht.
Eine Empörung,
und wie gerade bei den ganzen Beispielen ist vieles nicht. Ja.
Eine Empörung auf dauerhafter Ebene kann ich ja nicht. Da ist ja mein Nervensystem irgendwann alle. Also ein nachhaltiger Weg wäre vielleicht eine nicht so dramatische Empörung, sondern eine ziemlich klare, ruhige, nö. So nicht.
Ja, eine Haltung.
Eine Haltung. Mhm. Die kann ich mir ja nur leisten, wenn ich safe bin. Wenn ich nicht safe bin, kann ich mir das nö nicht leisten. Wenn ich in der U-Bahn sitze und um mich rum gaffen mich 5 Männer an, ich bin die Einzige, ich habe nur einen Schlüssel in meiner Tasche, kann ich mir mein nö nicht leisten. Was ist dann die Aufgabe der Männer in der Situation? Weil wenn ich jetzt sage, ich sitze in der U-Bahn, also ich sitze eigentlich fast nie in der U-Bahn, aber sagen wir mal, ich sitze in der U-Bahn mit 5 Männern und 2, da ist einfach ganz klar, das geht hier schon zu weit. Dann wären doch 3 Männer in der Position, was zu machen, oder?
Ja, total, genau. Und natürlich würde es noch mal mehr helfen, diese Männer aus ihrer Lethargie, ihrer Zurückhaltung, ihrem Freeze rauszuholen, wenn du dann als Frau sagen könntest, ey, könnt ihr mir gerade helfen?
Ja, das schaffe ich nicht.
Ja, genau, aber das ist die Schwierigkeit. Und ich weiß, Marietta, du willst auf eine Lösung hinaus. Ich glaube, meine Erkenntnis ist, die Lösung, wir können froh sein, wenn wir die in 600-700 Jahren haben.
Gut, aber
wir sind emotional nicht so weit, dass wir mit dieser gesellschaftlichen Dichte irgendwie umgehen können, offenbar. Und das ist eine sehr ernüchternde, sehr schwierige Erkenntnis für mich.
Ja, ist es. Aber ich glaube, also gut, mein Podcast hören überwiegend Frauen. Du hast den Frauen gesagt, nervt. Finde ich eine mega coole Message von einem Mann.
Empört euch.
Empört euch, nervt, bleibt dran, macht's uns unbequem.
Mhm.
Und was wäre die Botschaft an die Männer? Aus deiner Sicht auch als Paartherapeut, die du in viele, viele Paardynamiken blickst.
Ja.
Der du.
Die Botschaft an die Männer ist, nicht das Thema nur nehmen, wenn es quasi wieder auf den Tisch kommt und dann schnell irgendwie abessen, zu verdauen und dann wieder weg, sondern das mal wirklich mitnehmen zu dir nach Hause und quasi dir in den Spiegel zu schauen, während du deine Haltung dazu hinterfragst. Ist es tatsächlich okay, wenn der eine Freund von dir ständig, wenn du genau weißt, dass der irgendwelche merkwürdigen Pornos guckt, ja? Ist es in Ordnung, wenn der eine darüber erzählt, dass er eine neue, was weiß ich, einen One-Night-Stand hatte und da über Details erzählt, die irgendwie sexistisch werden oder so, ja? Sage ich da einfach nur, oh, jetzt sage ich mal nichts und dann ist es ja schnell wieder vorbei? Oder gehe ich in den Prozess, den ich vorhin beschrieben habe, dass ich meine Scham spüre, dass ich mich frage, welche Mechanismen in mir sorgen denn dafür, dass ich nicht aufstehe? Ja? Vorausgesetzt, ich habe überhaupt dieses Empfinden von, das ist falsch. Ja? Und wenn ich es nicht habe, muss ich noch tiefer graben. Also es braucht die jeweilige Auseinandersetzung. Natürlich kann das dafür auch Räume geben. Ja? Ich könnte jetzt Männergruppen anbieten. In Männergruppen sollte das Thema werden und so weiter. Also es braucht Räume, wo solche Fragen für Männer erarbeitet werden. Wie kann ich Haltung zeigen tatsächlich? Meine Haltung zeigen und nicht nur möglichst schnell wieder um die Situation rausgehen und mir das Kissen auf die Ohren drücken, bis mein Nachbar dann doch endlich wieder leise ist.
Also diese Räume solltest du dringend machen. Ich meine, ich mache hier die ganze Zeit Frauenkreise und ich finde es übrigens, also großen Respekt, dass du das Thema Scham ansprichst. Ich finde es schon als Frau krass, über Scham zu sprechen. Ich weiß, was dazu gehört, zu sagen, ich schäme mich für meine Beine, für meinen Bauch, ich schäme mich für meine Macken, ich schäme mich. Scham auszusprechen ist ja aber schon mal die halbe Miete, dass sie sich löst. Aber als Mann über Scham zu sprechen, ist wahrscheinlich noch viel schwieriger, weil welcher Mann spricht offen über Scham? Wir Frauen haben das langsam drauf, aber das ist interessant. Ein Raum für Männer, wo man ehrlich darüber reden kann, ohne jetzt, oh, wir sind alle, also ich glaube, viele Männer haben bei dem Bild, wir sprechen über Scham, so dieses, oh, jetzt sind wir alle Weicheier und wir müssen uns irgendwie die ganze Zeit in so einem Drama wälzen. Mhm. Darum geht's ja nicht. Es führt ja am Ende zu einer richtig integren Haltung und zu Kraft, wenn ich meiner Scham Raum gebe.
Ja, genau. Und das ist das, was ich vorhin sagte mit dieser emotionalen Isolierung, in der vor allem Männer auch aufwachsen. Ja?
Ja.
Da lerne ich meine Scham zu unterdrücken, weil ich muss ja immer weiter und irgendwie damit klar sein und irgendwas darstellen. Ja? Aber wie gesagt, wenn wir die Scham als Sprungfeder nutzen, um in die Integrität zu kommen. Weil die Scham zeigt mir ja eigentlich nur, wo ich irgendwie gehandelt habe, was eigentlich nicht mit meinen Werten in Einklang ist. Und das ist ja fein. Das kann ich mich dafür schämen. Hauptsache, ich mache es ab jetzt anders.
Absolut. Also ich bitte dich um diesen Männerkreis. Mal ganz abgesehen davon, kann man ja bei dir in Ausbildung gehen zum Paarcoach.
Genau. Und da werde ich das auf jeden Fall mit einfließen lassen, weil das ist einfach ein Thema, was da reingehört. Ich biete jetzt ja wieder einen neuen Zyklus meiner Ausbildung an, ab Juni. Und da wird das Thema werden, ja.
Das finde ich ganz wichtig. Also dass sozusagen auch in unsere Paartherapie, in unsere Paar-Coaching-Räume das Thema mit hineinwandert. Ich finde, das ist eine wichtige Haltung, weil ich erlebe viele Frauen, die waren in Paartherapie und das ganze Thema strukturelle Gewalt, narzisstische Gewalt, patriarchale Gewalt, das wird so ausgeklammert, als wäre das gar, als würde das nicht das Paar betreffen, aber es betrifft doch jedes Paar. Am Ende betrifft es doch jedes Paar.
Ja, ja. Es lebt nicht in jeder Paarbeziehung, aber wir sind ja alle in dieser Struktur aufgewachsen und deswegen betrifft es jeden. Ja.
Genau. Ja, große Empfehlung. Ich kann Rufen nur empfehlen, wenn ihr euch mit dem Thema Paardynamik auseinandersetzen wollt. Im Übrigen muss deine Praxis wimmeln von Klientinnen von mir, weil ich jahrelang alle meine Klientinnen zu dir in die Praxis geschickt habe.
Ja, das sind mir immer die Liebsten. Ein kleiner Shoutout. Das merke ich dann häufig. Das ist ein spezieller Schlag Frauen. Mhm. Und dann denke ich mir schon, die kommt doch wieder über Marietta. Ja. Ja.
Genau.
Und das zeigt ja auch nur, was du für großartige Arbeit leistest. Also das ist ja ganz wichtig, dass die Frauenwelt dich hat. So, ja.
Ich finde, wir sollten nochmal über du benutzt immer Integrität, ich immer Würde. Ich finde, wir sollten darüber nochmal sinnieren. Das ist ein interessanter Part. Ich habe mich immer
gefragt, da habe ich viel zu erzählen. Ja,
ich habe mich auch mal gefragt, viele Männer schreiben mich an, kannst du nicht auch das ganze Würdezeug für Männer anbieten? Ich fühle mich da dem nicht gewachsen. Aber ich finde eigentlich, dein Wort Integrität passt mehr zur Männerwelt. Finde ich cool. Mach mal den Männerkreis. Ich werbe auch nicht so.
Ich arbeite so viel lieber mit Frauen.
Ja, ich auch.
Ja, aber ja.
Okay.
Ja.
Okay. Gibt es noch was?
Wir haben immer noch nicht geklärt, was wir jetzt machen, wenn ich dir am See begegne. Und ich glaube, das ist ein Teil der Problematik. Wir müssen uns mit dieser Verletzlichkeit gerade zeigen. Und das ist der Shoutout an die Männer. Ja? Wir müssen gerade vorsichtig sein, wenn uns klar wird, also wir müssen irgendwie nach außen signalisieren, ich bin keine Gefahr, ich habe hier kein komisches Interesse. Und gleichzeitig aber es irgendwie natürlich schaffen, uns nicht komplett aus dem Weg zu gehen. Das kann es ja auch nicht sein. Ja, und wie das geht, keine Ahnung, schreib's schreib's in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist ein echtes Problem und wir müssen uns da alle an die eigene Nase fassen, glaube ich.
Ich habe mir mal vorgestellt, wie wäre es, wenn ich meinen Kindern beibringe und es selber so fühle, ach guck mal, da kommt ein Mann, wie cool. Weil manchmal ist es ja so, ich bin am See und es kommt eine Freundin und ich freue mich ja.
Ja.
Aber diese Vorstellung, die ist ja gar nicht, das würde ich niemals denken. Das Erste, was ich denke, wenn ein Mann kommt, ist einfach scheiße, hau ab. Es ist einfach nichts anderes, was ich da empfinde. Ja. Und ich habe auch keine Lösung. Also, weil, wenn du mich fragen würdest, oder wie sollst du dich verhalten, geh einfach weg. Dreh um und geh weg. Verlasse sofort mein Territorium. Aber das kann es ja auch nicht auf Dauer sein. Also,
ja.
Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß die Lösung nicht. Ich finde es aber wichtig, dass es klar wird für jeden einzelnen Mann, was es bedeutet, als Frau alleine oder auch. Sogar, ich hatte neulich mit meiner Freundin zusammen am Meer, kam auch ein blöder Typ und hat uns fotografiert. Ist ja nicht nur, wenn du alleine bist. Passiert ja mittlerweile auch, wenn du mit mehreren Frauen bist. Dafür haben wir, also ich habe keine Lösung. Ich finde es einfach nur so wichtig, dass das klar wird. Das ist nicht einfach mal ein bisschen Angst haben.
Nee.
Das ist einfach, das geht richtig ans Eingemachte. Das ist einfach everywhere und es ist nicht lustig und es ist auch absolut, darf auch kein einziger Witz mehr darüber gemacht werden, finde ich.
Eben, genau. Und dass das einfach klar wird, auch den ganzen Männern und auch Frauen, die das noch nicht erlebt haben. Ja, herzlichen Glückwunsch, ja. So, wenn du das noch nicht im Umfeld hattest, ja. Aber es muss einfach jetzt klar werden, und das wurde mir jetzt erst klar, wie weit verbreitet das ist, ja. Ja. Und das ist eine Schande. Also, was ist denn mit den Männern los? Es gibt jetzt auch diese Rape Academy und so, ja. Mit 60 Millionen, ja, waren 60 Millionen Klicks in einem Monat auf die Frage hin, wie kann ich idealerweise meine Partnerin sedieren und dann vergewaltigen. Also da. Und ja, das sind natürlich nicht, das sind nicht alle Männer, ja. Aber dass es das überhaupt gibt, zeigt doch schon, auch in welchem Umfang es das gibt, dass es nichts ist, was einfach nur situativ ist oder mal vorkommt. Das ist ein Riesenthema. Ja, genau. Ja.
Ich hätte gerne mal eine Studie dazu, wie viel, also not all men klingt ja so wie, also ich hätte gerne mal eine Studie dazu, aber die können wir nicht machen. Ist ja einfach, ist ja ganz tief drin, sieht ja keiner. Nee. Ruven, danke für deinen Mut. Also ich finde es echt mutig, als Mann über Scham zu sprechen und sich mir zu stellen. Schön
gesagt. Ich habe es halbwegs geschafft.
Ja, ich hoffe, es war unbequem. Ich hoffe, der Druck steigt. Ja, danke für dieses Gespräch. Es wird bestimmt nicht das letzte gewesen sein.
Ja, nee, gerne wieder. Ich glaube, dass viele Männer von dir lernen können. Und vielleicht ist es auch für viele Frauen wertvoll, von einer männlichen Perspektive zu hören. Also wir können da gerne fortsetzen, wenn das erwünscht ist. Ja.
Der beste Satz, den du gesagt hast, nervt. Frauen nervt und empört euch. Das ist einfach das Beste, was man sagen kann als Mann.
Ja, nee, im Ernst. Also mich hat nichts anderes mehr wachgerüttelt in Beziehungen, als wenn eine Frau wirklich ihren Standpunkt gehalten hat und gesagt hat, nee, Ruven, da guckst du jetzt hin. So, ja. Okay, Marietta, vielen Dank.
Danke. Bis zum nächsten Gespräch.
Ja, bis dann.
Tschüss.